HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Ich habe mich in die Menschen verliebt. Danach war ich vom Land fasziniert. Und schließlich habe ich dann auch noch ein Faible für die Religion entwickelt.
Das sind die besten Pommes in Tel Aviv und ich glaube in ganz Israel.
Wir gehen eben gerne aus, feiern gerne. Und nachdem der Premierminister gesagt hat, geht feiern, haben wir das gemacht.
Rekordinfektionen, Tendenz stark steigend. Wir haben die Kontrolle über die Pandemie verloren.
Wir sind in einer Kulturgegend, wo vor 11.000 Jahren reichlich die Menschen sesshaft geworden sind.
Tatsächlich waren es osteuropäische Rabbiner, die den Holocaust überlebt haben, die hier ihre Gemeinden wieder auferstehen ließen. Den israelischen Staat lehnen sie ab.
Wir kommen von einem anderen Planeten. Ich kannte nur die Tora. Bis zu meinem 20. Lebensjahr. Keine Mathematik. Kein Englisch, nichts.
Wenn das Judentum für Sie darin besteht, Ihre Zugehörigkeit zu diesem Land auf Kosten meiner Würde zu praktizieren, dann stimmt etwas nicht.
Ich bin heute ein anderer Mensch. Ich bin immer noch ein Jude und immer noch Zionist und Siedler. Aber ich bin auch ein bisschen ein Palästinenser, ein Anwalt für Ihre Rechte.
Israel, ein Land der Vielfalt, der Widersprüche, der Spannungen. Wenn von Israel berichtet wird, geht es oft um Krisen. Den Nahostkonflikt, das ewige Ringen um die Zwei-Staaten-Lösung und jüngst Netanjahus Annexionspläne für das Westjordanland. Eine Regierungskoalition voller Spannungen führt das Land oder auch nicht. Die Corona-Politik bringt Tausende auf die Straßen, zuletzt am Wochenende. Denn die Infektionszahlen schnellen erneut in die Höhe. Die Wirtschaft liegt brav, der Frust wächst. Israel bedeutet aber auch lange Strände, lebendige Städte, sogar Skifahren geht. Am Toten Meer laden Salzhöhlen ein. Mit einem virtuellen Rundgang werden Reisende in das alte Jerusalem geführt. Ein Skigebiet auf den Golanhöhen erinnert an die Alpen. Mal abgesehen von den bewaffneten Soldaten auf Skiern. Wie lebt es sich im spannungsreichen Israel und wie reist es sich durch das faszinierende Land, das schon immer mit Krisen lebt? Darüber wollen wir sprechen mit unserem Israel-Korrespondenten Tim Aßmann in Tel Aviv, der uns heute durch die nächste Stunde begleitet und den ich jetzt im ARD-Studio in Tel Aviv begrüße. Herr Aßmann, wir haben nicht geahnt, als wir die Planung für diese Weltreisesendung vor Monaten begannen, dass diese aktuellen Entwicklungen zu erwarten sind, ganz aktuell gerade in Israel, dass eine der weltweit höchsten Steigerungsraten der Infektionen aufweist. Wie kommt das?
Ja, Frau Fuhrmann, das hat eine Reihe von Gründen und letztlich ist es natürlich auch ganz interessant, jetzt auf Israel zu gucken, denn vor der Problematik, vor der Israel gerade steht, vor der könnten eben auch andere Länder stehen. Israel war ja zunächst gut in Anführungszeichen unterwegs. In der ersten Corona-Welle hatte niedrige Infektionszahlen. Es schien so, als wenn das Land, das kleine Israel, das sich ja gut abschotten kann, das ganz gut im Griff habe. Dann hat man gelockert. Man muss rückblickend auch sagen, man musste auch lockern, denn die Infektionszahlen waren sehr niedrig. Der Druck aus der Bevölkerung auf die Regierung war sehr groß. Aber, das sagt die Regierung jetzt, man hat da Fehler gemacht bei der Art zu lockern. Also zum Beispiel wurden relativ schnell dann eben wieder große Versammlungen in geschlossenen Räumen zugelassen. Man muss dazu wissen, Großhochzeiten sind in Israel üblich, sind auch gesellschaftlich wichtig und die durften dann stattfinden mit bis zu 250 Teilnehmern. Da hat es wohl auch Verstöße gegeben. Und heute weiß man, wissen die Infektionsermittler, dass eben diese Großhochzeiten unter anderem mitverantwortlich sind, in großem Umfang mitverantwortlich dafür sind, dass sich das Virus in Israel wieder ausbreiten konnte, dass es zu dieser zweiten Welle gekommen ist, die dem Land gerade so große Probleme bereitet. Mittlerweile sinken die Infektionszahlen leicht, aber es ist noch viel, viel, viel zu früh für eine Entwarnung. Sie lagen nun gestern erstmals unter 1.000 in den letzten Wochen. Man muss dazu wissen, Israel hat ja nur 8,8 Millionen Einwohner.
Und in der letzten Woche waren es teilweise rund 2.000 täglich. Das ist
ja
natürlich Wahnsinn.
Und wir sind jetzt bei 24.000 Infizierten im Land. Ich glaube, in Deutschland sind es irgendwie so um die 4.000, bei 10-mal so vielen Einwohnern fast. Also Israel hat gerade ein sehr, sehr großes Corona-Problem.
Trotzdem gibt es eine vergleichsweise niedrige Todesrate. Woran liegt das?
Das liegt auch, oder zumindest wird es von Experten darauf zurückgeführt, dass bisher eben die Todesrate niedrig gehalten werden konnte wegen der relativ durchschnittlich jungen Bevölkerung in Israel. Man muss dazu wissen, dass es ja ein sehr kinderreiches Land ist. Der Kinderdurchschnitt liegt bei 3,1 pro Frau in Israel. Also auch in den säkularen Familien gibt es häufig 3 Kinder. Dann gibt es natürlich sehr kinderreiche Bevölkerungsgruppen. Die streng religiösen Juden und zum Beispiel auch die Beduinen mit jeweils 7 Kindern im Schnitt. Also da ist das ein junges Land, ein junges Volk. Und darauf wird das etwas zurückgeführt, dass die Todesrate bisher im Verhältnis zu anderen Ländern nicht so hoch ist. Aber auch jetzt sind in Israel eben schon mehr als 400 Menschen an Corona gestorben.
Gerade beschlossen wurde ja ein neuer Lockdown, der jetzt gerade greift und spätestens am nächsten Wochenende greifen wird. Was bedeutet das für Ihre Arbeit? Wie geht es als Korrespondent?
Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt so genau noch gar nicht sagen, Frau Fuhrmann, denn wir wissen nicht, was kommt. Und damit geht es mir eben überhaupt nicht besser als den meisten Israelis. Die Regierung verkündet an einem Tag das eine und rudert am nächsten Tag zum anderen zurück. Jetzt weiß man wieder nicht, wie dieser sogenannte Lockdown, der eigentlich nie einer war, wenn man sich die Maßnahmen genau anguckt, wie der denn nun überhaupt aussehen soll. Die Strände sollten eigentlich nächstes Wochenende gesperrt bleiben. Jetzt werden sie aber wohl doch offen haben oder vielleicht doch wieder nicht. Also die Regierung vermittelt hier einfach momentan keinen besonders guten, keinen besonders vertrauenswürdigen Eindruck, weil sie nämlich keine klare Strategie hat.
Aber Sie dürfen sich frei bewegen als Journalist. Allerdings gehen keine Geschichten vor Ort dem Aßmann im ARD-Studio in Tel Aviv. Vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Geschichten vor Ort gingen aber natürlich vor der Corona-Pandemie. Benjamin Hammer aus dem ARD-Studio Tel Aviv bringt uns so mitten im Sommer in den Schnee. Er ist im Winter auf die Golanhöhen gereist, ein territorial umstrittenes Gebiet, nur 3 Kilometer von der Waffenstillstandslinie zu Syrien entfernt. Und dort, man glaubt es kaum, kann man Skifahren.
Abfahrtski auf den Golanhöhen. Die breite Piste führt von einem Gipfel im Hermongebirge aus in Richtung Tal. Für den Nahen Osten liegt gerade sehr viel Schnee. Es sind bis zu 2 Meter. Miki Inbar hat in diesen Tagen viel zu tun. Die Israelin ist die Sprecherin des Skigebietes.
We have an amount of snow that we didn't have like for 7 years.
Wir haben hier gerade so viel Schnee wie seit 7 Jahren nicht mehr. Die Leute sind verrückt danach. Israelis sind Schnee einfach nicht gewohnt. Also kommen die Leute, um einmal im Leben Schnee zu sehen. Und die Leute haben Spaß.
They're having fun.
Vieles im Skigebiet erinnert an die Alpen. Doch auf Europas Pisten gibt es keine bewaffneten Soldaten auf Skiern. Hier schon. Die israelischen Soldaten tragen weiße Tarnanzüge und sogar Teile ihrer M16-Gewehre sind weiß lackiert. Die Waffenstillstandslinie zu Syrien liegt nur 3 Kilometer entfernt. Das Skigebiet liegt auf einem äußerst umstrittenen Gebiet. 1967 eroberte Israel die Golanhöhen von Syrien, später annektierte es die Region. Die internationale Gemeinschaft hat das nie anerkannt. Für Miki Inbar ist trotzdem klar, das hier ist Israel.
As far as I'm concerned, this is an Israeli area.
Wael Tarabay sieht das anders. Für ihn gehören die Golanhöhen zu Syrien.
This land is Syrian.
Tarabay ist Druse und gehört damit zu einer religiösen arabischsprachigen Minderheit. Er lebt in Majdal Shams, einem Drusenstädtchen, nur wenige Kilometer vom Skigebiet entfernt.
I am Syrian, a Syrian living under the Israeli occupation.
Ich bin ein Syrer, der unter israelischer Besatzung lebt. Die Golanhöhen sind ein wirklich schöner Ort. Das Potenzial für den Tourismus ist groß. Aber die israelischen Siedler kontrollieren den ganzen Tourismus. Hier geht es um die Ausbeutung der Ressourcen von besetztem Land. Von diesem Skigebiet profitiert nur eine israelische Siedlung, die neben Majdal Shams liegt. Ein Vorwurf, den Miki Inbar vom Skigebiet zurückweist. 80% der Mitarbeiter seien Drusen und natürlich profitierten die vom Tourismus. Vor einer Hütte neben der Piste sitzt eine Gruppe von Skifahrern in der Sonne. Es ist ein wunderschöner Tag. Auf der anderen Seite der Golanhöhen gibt es kein Skigebiet. Im benachbarten Syrien herrscht seit 8 Jahren Krieg. Skifahren auf den Golanhöhen macht Spaß. Aber manchmal fühlt es sich einfach nur merkwürdig an.
Das kann man sich vorstellen. Skifahren auf den konfliktbesetzten Golanhöhen mit bewaffneten Soldaten in der Liftschlange. Skifahren und den Konflikt ausblenden. Tim Aßmann, ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Wie selbstverständlich leben denn die Israelis mit diesem Konflikt, dass das so möglich ist?
Also der Grad der Selbstverständlichkeit hängt natürlich ein bisschen auch davon ab, wo man lebt. Natürlich ist es so, dass die Israelis sich im Alltag angewöhnen mussten, in den 72 Jahren, etwas mehr sind es jetzt schon seit der Staatsgründung, mit Bedrohungen aus der Nachbarschaft in der Nachbarschaft zu leben. Das heißt aber nicht, dass es den Menschen keine Sorge macht. Das heißt, man lebt seinen Alltag, man lässt sich auch Lebensfreude nicht nehmen und fährt Ski auf den Golanhöhen. Aber trotzdem hat die Bevölkerung dort, gerade im Norden des Landes, große Angst vor neuen Konflikten. Einem Konflikt mit Gruppen in Syrien zum Beispiel, aber natürlich vor allem einem Konflikt mit der schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon. Das kommt auch immer wieder hoch. Wenn die Lage dort etwas angespannter ist, was immer mal wieder der Fall ist, dann melden sich zum Beispiel die Kommunen dort oben und sagen, oh, die Regierung hat aber immer noch nicht die Schutzräume gebaut, die uns zugesagt wurden zum Beispiel. Oder ich habe vor einigen Monaten auch mit ein paar gesprochen, das an der Grenze zum Gazastreifen lebt, in einem Kibbutz dort mit zwei Kindern und für die ist es Normalität, dass Raketenteile in ihren Vorgarten fallen, von Geschossen, die abgeschossen wurden aus dem Gazastreifen und den Abfanggeschossen der israelischen Armee, die dann wiederum diese Raketen wieder runterholen. Natürlich haben die sich irgendwie daran gewöhnt, aber es macht ihnen natürlich trotzdem Angst.
Im Moment gilt ja eine Reisewarnung für Israel, aber Tourismus ist in dem Land des ewigen Konfliktes natürlich ohnehin was Besonderes. Sind denn trotzdem die Hauptziele der Touristen Tel Aviv, Jerusalem ungebrochen?
Ja, das sind natürlich die beiden großen, sag ich mal, Magneten. Denn diejenigen, die zum Urlaub machen, nach Israel kommen, das sind, gerade wenn wir über die deutschen Reisenden reden, sie machten in den letzten Jahren einen sehr großen Teil, manchmal sogar den größten Teil der Besucher in Israel aus, dann sind das Leute, die im Regelfall für eine Woche kommen, vielleicht auch mal für anderthalb Wochen und die wollen das Land sehen. Da ist natürlich Jerusalem mit dabei, da ist dann meistens auch Tel Aviv mit dabei, zwei Städte, die einen sehr starken Kontrast eben auch vermitteln und deswegen spannend sind für die Reisenden. Man fährt logischerweise zum Toten Meer, man versucht auch natürlich mal nach Bethlehem zu fahren. Das sind schon so die Orte, die einem so ein bisschen als erstes einfallen. Das ist das Standardprogramm der Reisenden. Manche fahren dann eben auch noch, das kann ich auch nur sehr empfehlen, in den Süden hinunter nach Eilat. Eilat muss man vielleicht nicht unbedingt gesehen haben, ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber man kann von da natürlich auch einen Abstecher machen, nach Jordanien zum Beispiel, nach Petra und ähnlichen Sehenswürdigkeiten. Also das ist das, was der normale Israel-Reisende so ein bisschen, kann man sagen, auch fast abhakt.
Eine versteckte Ecke haben Sie am Toten Meer besucht, die längste Salzhöhle der Welt. Jetzt vielleicht kein Geheimtipp, aber auf jeden Fall sehr versteckt. Sie mussten darin sogar kriechen. Was konnten Sie dabei sehen?
Ja, also vor allem, wo wir jetzt darüber reden, tun mir meine Knie wieder weh. Denn man musste da reinkriechen und vor allem reinrobben. Und der Führer, den wir hatten und den man auch braucht zwingend, hätte uns ruhig auch sagen können, dass Knieschoner ein guter Tipp gewesen wären. Also es ist die Machamhöhle, die liegt quasi im Süden des Toten Meeres, im Berg Sodom. Und ist schon sehenswert, wenn man eben Licht mit dabei hat, wenn man einen Führer hat und wenn man eben auch ein kleines bisschen, sage ich mal, körperlich fit ist und da ein bisschen voranrobben kann. Die Hülle ist sehr, sehr schön, wenn man einmal drin ist. Man braucht etwas, bis man diese Schönheiten entdecken kann. Große Kammern haben sich da gebildet, sind von Wasser freigespült worden. Salzstalaktiten kommen von der Decke herunter in verschiedenen Farben und in großer Zahl. Salzhöhlen gibt es nicht so viele in der Welt und das soll mit die größte oder eine der größten sein. Das kann man immer nicht so genau sagen, denn ständig wird gemessen. Aber ja, das ist eine große Sehenswürdigkeit. Insgesamt würde ich aber sagen, ist das Tote Meer tatsächlich ein Ziel, wenn man etwas Zeit hat, für so die kleinen, schönen Ecken drumherum. Also man sollte vielleicht ein bisschen vorher gucken, was kann man da noch so machen, außer da nur reinzusteigen und dann irgendwie Zeitung lesend auf dem Wasser zu treiben, weil einen das Wasser eben das Salz oben hält. Zum Beispiel bin ich auch mal mit einem Boot über das Tote Meer gefahren. Auch das war sehr interessant. Allerdings ist das Tote Meer nämlich eben auch irgendwo ein bisschen ein trauriges Urlaubsziel. Und dadurch, dass der Wasserspiegel immer weiter sinkt, ist eben dieses Ökosystem tatsächlich bedroht. Es gibt ja dann auch diesen etwas platten Spruch vom Sterben des Toten Meeres.
Aber auch beim Touristenmagnet Jerusalem gibt es neue Angebote. Man kann auch in dieser heiligen Stadt für Juden, Christen und Muslime gleichzeitig sehr konfliktbesetzt mittlerweile virtuell unterwegs sein. Wie geht denn das?
Mit einer Brille und mit etwas Vorstellungsvermögen lässt man sich dann bei einer Tour, die dort organisiert wird, zurückversetzen in die Zeit von Herodes. Also man läuft durch die Straßen und wird sozusagen hineinprojiziert. sollte aber aufpassen, dass man nicht umgelaufen wird oder ähnliches, weil man sich so in dieser Zeit verliert. Das ist schon beeindruckend. Ich muss sagen, da merkt man auch, welche Möglichkeiten eben neue Technik hat. Man fühlt sich zum Teil tatsächlich so ein bisschen zurückversetzt. Aber es kann eben dann doch den Jerusalemer Stadtrundgang in der Altstadt nicht ersetzen. Zum einen, weil die virtuelle Realität eine andere ist als die tatsächliche, aber eben auch, weil diese Tour leider, muss man sagen, nur durch einen kleinen Teil der Altstadt führt, nämlich nur durch den jüdischen Teil der Altstadt, und die anderen, der arabische Teil und auch der christliche und armenische Teil, bei dieser Tour ausgespart sind.
Tim Aßmann im ARD-Studio in Tel Aviv. Sie bleiben bei uns. Wir bleiben auch noch mal einen Moment in Jerusalem. Dort liegt ja auch die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, in der an die nationalsozialistische Judenvernichtung erinnert wird. In normalen Jahren besuchen rund 2 Millionen Menschen diese bedeutende Gedenkstätte. Der erfolgreiche und umstrittene israelische Schriftsteller und Drehbuchautor Edgar Keret, dessen Eltern Holocaust-Überlebende sind, lässt eine seiner Kurzgeschichten unter dem Titel Yad Vashem in seinem demnächst erscheinenden neuen Werk in dieser Gedenkstätte spielen, die wir Ihnen mit Erlaubnis des Verlages schon jetzt zu Gehör bringen dürfen, obwohl sie erst im August erscheint. Wir folgen einem amerikanischen Touristenpärchen durch die Gedenkstätte.
Zwischen der Ausstellung, die sich mit dem europäischen Judentum vor dem Aufstieg des Nationalsozialismus befasste, und der zum Thema Kristallnacht, gab es eine transparente Glaswand. Diese Trennwand hatte eine simple symbolische Bedeutung. Europa vor jener historischen Pogromnacht und danach mochten bei harmloser Betrachtung als dasselbe erscheinen. Doch im Prinzip waren es zwei vollkommen getrennte Universen. Eugene ging schnell, ein paar Schritte vor der schnaufenden Führerin, und nahm weder die Trennwand noch ihre symbolische Bedeutung wahr. Der Aufprall war überraschend und schmerzhaft. Ein Blutrinnsal begann aus seinen Nasenlöchern zu sickern. Rachel flüsterte, das sehe nicht gut aus, sie sollten lieber ins Hotel zurückkehren. Aber er stopfte sich ein zusammengedrehtes Stück Papiertaschentuch in jedes Nasenloch und sagte, es sei praktisch nichts und er wolle, dass sie weitergingen. Eugene und Rachel schlossen zu der Gruppe an der Ecke auf, die beim Thema Rassengesetze waren. Eugene waren viele Gedanken durch den Kopf gegangen, als er beschloss, Rachel mit 2 Tickets nach Israel zu überraschen. Er dachte, mehr. Er dachte, Wüste. Er dachte, Rachel lächelt wieder. Er dachte, in einer Hotelsuite zusammen schlafen, während gegenüber, jenseits der riesigen Fensterscheibe, zu sehen ist, wie die Sonne über den Mauern der Jerusalemer Altstadt versinkt. In diesem ganzen Gedankenmeer war allerdings auch nicht der leiseste Schimmer von Nasenbluten vorgekommen. Wäre er jetzt irgendwo anders auf der Welt gewesen, wo auch immer, hätte er sicher angefangen, sich selbst zu bemitleiden. Aber nicht hier.
Yad Vashem ist die Kurzgeschichte von Edgar Keret schlicht überschrieben. Fortsetzung folgt. Im August erscheint der Band unter dem Titel Tu's nicht, in dem sie veröffentlicht wird beim Aufbau Verlag. HR2, der Tag auf Weltreise, heute unterwegs in Israel. Seid fruchtbar und mehret euch. Diese Botschaft aus der Schöpfungsgeschichte wird auch bei den orthodoxen Juden ernst genommen. Über den Kinderreichtum, nicht nur bei ihnen, sprechen wir gleich noch ausführlicher. Überraschend allerdings, dass das religiöse Verständnis der Fortpflanzung zwar bestimmte Beschränkungen mit sich bringt, auf der anderen Seite aber auch Freiheiten zulässt, findet jedenfalls die orthodoxe Jüdin, die Benjamin Hammer in ihrem Sexshop in Tel Aviv besucht hat.
Zu Besuch im Laden von Chana Boteach, 29 Jahre alt, Israelin mit Wurzeln in den USA. Boteach ist orthodoxe Jüdin und hält sich an die Regeln ihrer Religion, was sie nicht daran hindert, dem Reporter aus Deutschland ein Regal mit Vibratoren und Dildos zu zeigen.
These are more of the basic, like, wand style vibrators.
Hier kommen wir zu den Zauberstab-Vibratoren und hier haben wir voll einführbare Dildos aus Kristallstein.
Crystal dildos.
Ein Regal mit Sexspielzeugen für religiöse Kunden. Für Chana Boteach ist das kein Widerspruch. Die Leute glauben, dass Religion die Sexualität unterdrückt. Aber im Judentum wird Sex gefeiert. Die Menschen werden dazu ermuntert. Hinweise finden sich schon in der Schöpfungsgeschichte. Da heißt es,
Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch.
Und später?
Beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander.
Chana Boteach will mit ihrem Geschäft Sex und Religion in Einklang bringen. Damit tritt sie in die Fußstapfen ihres Vaters, einem bekannten Rabbiner aus den USA. Der schrieb vor 20 Jahren einen Ratgeber für koscheren Sex. Chana Boteach sagt, in der säkularen Welt werde die Sexualität ausgebeutet, zum Beispiel mit Pornografie. In der religiösen Welt hingegen werde die Sexualität häufig unterdrückt, gerade die von Frauen. Die Welt hat es mit dem religiösen und mit dem weltlichen Ansatz versucht. Es ist an der Zeit für einen wunderschönen und ausgeglichenen Zugang. Der kommt aus meiner Sicht aus dem Judentum. Was aber ist eigentlich jüdisch in Chana Boteachs koscherem Sexshop? Eine Sache fällt auf, viele Gegenstände sind für Frauen gedacht. Im Judentum, sagt Boteach, hätten die Männer den klaren Auftrag, ihren Frauen Lust zu verschaffen. Und dann fällt auf, wie klein die Peitschen sind und wie harmlos die Handschellen. Auch das ist kein Zufall, denn das Sexspielzeug soll zwar die Lust steigern, aber auf keinen Fall Schmerzen zufügen. Das wäre nicht koscher.
Causing real pain is a problem in Judaism.
Bei aller Lockerheit, die Vorschriften und Regeln ihrer Religion will Chana Boteach nicht überwinden. Masturbation von Männern verboten, Sex auf Fotos und in Videos ebenfalls. Und auch daran sollen sich jüdische Paare laut Chana Boteach halten. Während der Menstruation der Frau und einige Tage danach sollen Paare nicht miteinander schlafen. Manche Leute sehen darin religiöse Unterdrückung. Sie sagen, dass sich eine Frau während der Menstruation schmutzig fühlt. Ich glaube aber, dass das Judentum hier ein Geheimnis entdeckt hat, in einer Beziehung die Spannung zu erhalten, dass Sex manchmal nicht verfügbar ist. Für Chana Boteach ist Sex nicht nur eine schöne Nebensache. Es ist Teil ihrer Religion. Im Internet sei sie von manchen religiösen Juden angefeindet worden. Der überwältigende Teil der Rückmeldungen sei aber positiv.
Benjamin Hammer wurde offensichtlich von der Sexshop-Betreiberin freundlich empfangen, orthodoxe Jüdin und Rabbinertochter in Tel Aviv. Tim Assmann im ARD-Studio in Tel Aviv. Muss man dabei unterscheiden zwischen orthodoxen und ultraorthodoxen Juden?
Ja, das sollte man hier tatsächlich unterscheiden, denn von streng religiösen, ultraorthodoxen Juden, den sogenannten Gottesfürchtigen, den Haredim, wie man hier in Israel sagt, von denen ist eher nicht die Rede hier in diesem Beitrag, sondern eben von der Bevölkerungsgruppe, die die religiösen Regeln ernst nimmt, die aber im Alltag eben nicht so streng religiös lebt wie die sogenannten ultraorthodoxen, die wir eben auch kennen, von der schwarz-weißen Kleidung meistens. Das sind nochmal Unterschiede zu ziehen. Man kann sie eben, wie ich gerade geschildert habe, ja auch optisch unterscheiden.
Also das sind eher die modern Orthodoxen, von denen wir eben gehört haben in dem Beitrag. Wie ist es denn im Allgemeinen in den Vierteln der ultraorthodoxen Juden unterwegs zu sein, zum Beispiel als Journalist oder Reporterin?
Es ist nicht einfach. Zum einen, weil man ja auch was erfahren will. Das heißt, es empfiehlt sich natürlich, auch wenn man da reingeht, möchte man ja mit den Leuten dort in Kontakt kommen, möchte mit ihnen reden. Und das ist für jemanden, der schon optisch nicht zu ihnen gehört, nicht so ganz einfach. Ich war vor ein paar Monaten in Mea Shearim zum Beispiel unterwegs, einem der ultraorthodoxen, streng religiösen Stadtteile in Jerusalem. Das ist tatsächlich schon ein bisschen eine andere Welt. Die Gassen sind eng, man sieht auch Armut, muss man sagen. Es ist ein dichtes Treiben dort von Jung und Alt, von Leuten, die eben ganz klar durch ihre Kleidung sagen, zu welcher Bevölkerungsgruppe sie gehören. Und man wird da misstrauisch angeschaut. Man wird auch häufig nicht so ohne weiteres mit den Leuten ins Gespräch kommen. Da empfiehlt es sich dann eben auch, Führer dabei zu haben, vorher Kontakte zu schließen. Denn es ist ja nicht so, dass diese Leute dort einem gar nicht sagen wollen, wie sie leben und einem keine Einblicke vermitteln wollen. Nein, man kann das schon alles bekommen. Man sollte das eben etwas anbahnen und man muss natürlich auch sich an die Regeln dort halten und den Glauben und die Art und Weise, wie die Menschen ihn dort praktizieren, natürlich respektieren.
Was sind das für Regeln? An was müssen sie sich halten?
Naja, also zum Beispiel empfiehlt es sich eben auch eine Kippa zu tragen, also die jüdische Kopfbedeckung bei Männern. Frauen sollten ihre Haare bedecken, eben auch keine langen Röcke tragen. Das ist so ein bisschen, so sollte man sich dort eben bewegen, weil das sind die Regeln, die die Leute dort vor Ort haben. Und wenn man dort eben auch ankommen will, und zwar nicht nur im rein geografischen Sinn, dann sollte man sich daran halten.
Und welche Rolle spielen die Ultraorthodoxen aktuell in der Corona-Krise?
Man muss vorausschicken, dass die Ultraorthodoxen in der israelischen Gesellschaft eine immer größere Rolle spielen. Also 1948 bei der Staatsgründung machten sie 1% der Gesamtbevölkerung aus. Weil sie aber so kinderreich sind, sind es mittlerweile 14-15%. Sie sind in fast allen Regierungen in den letzten Jahrzehnten in Israel vertreten gewesen und versuchen natürlich eben auch über diese Parteien, die sie dort vertreten, starken politischen Einfluss zu nehmen, auch im Alltag ihre Regeln, ihre Weltauffassungen durchzusetzen, was immer wieder eben auch zu gesellschaftlichen Konflikten führt. Corona betrifft diese Bevölkerungsgruppe ganz besonders. Das Virus hat sich dort stark ausgebreitet, auch weil die Ultraorthodoxen und die Rabbiner dort in den Gemeinden in der ersten Welle diese Krankheit lange nicht ernst genommen haben. Der Gesundheitsminister, der israelische damals, war auch ein Ultraorthodoxer und hat gesagt, das geht noch vor dem Pessach fast weg, diese Pandemie, der Messias wird das richten. Ja, es ist anders gekommen. Gerade in ultraorthodoxen Stadtteilen und Vierteln und Kommunen war das ein ganz besonders großes Problem. Das ist jetzt in der zweiten Welle leider in Teilen auch wieder so. Ich habe das Gefühl, dass dort zwar das Ganze ernster genommen wird als noch am Anfang, aber für die ultraorthodoxen Juden ist es schon rein praktisch sehr schwer, Abstand zu halten, sich zu isolieren. Wenn man also zu 10 in einer Dreizimmerwohnung wohnt, dann wird das etwas schwierig.
Sie haben vorhin schon erzählt, dass die Ultraorthodoxen ebenso wie die Beduinen besonders kinderreich sind. Im Schnitt 7 Kinder, das will ja schon was heißen. Aber insgesamt auch in Israel ist die Geburtenrate hoch. Hat der Kinderreichtum da auch eine politische Komponente?
Sicherlich auch. Man hört es immer wieder, dass natürlich auch in den jüngeren Generationen die Geschichte des jüdischen Volkes, die dann eben über Pogrome, über den Genozid, über den Holocaust, immer dann auch zur Staatsgründung schließlich führte, dass das sehr bewusst ist im kollektiven Gedächtnis dieser Bevölkerung, dieses Landes und dass da eben auch natürlich dieser Gedanke eine Rolle spielt. Wir müssen eben viele sein und das Idealbild, das gesellschaftliche, das vielleicht gar nicht so sehr durch dieses Denken bestimmt ist, ist eben auch eins. Mit der Familie, die klassische Familie hat 3 Kinder, so wird das hier gesehen.
Tim Aßmann im ARD-Studio in Tel Aviv. Vielen Dank. Wir sprechen uns gleich wieder. Folgen vorher noch einmal dem amerikanischen Touristenpärchen in der Kurzgeschichte von Edgar Kerret, das die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Einerseits hat das Paar dabei mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen. Unter anderem hat aktuell Eugene Nasenbluten. Andererseits ringt es mit dem, was die Dokumentation der Judenvernichtung und die Schilderungen der Ausstellungsbegleitung in ihnen auslösen.
Die südafrikanische Führerin zeigte ihnen Bilder von Juden, die sich im Schnee auszogen, bei vorgehaltenem Gewehr. Die Temperatur dort, sagte die Führerin, betrug 15 Grad unter Null. Gleich nachdem diese Bilder aufgenommen worden waren, wurden alle, Frauen, Alte und Kinder, gezwungen, in eine Erdgrube hineinzusteigen, wo sie erschossen wurden. Als sie den Satz beendet hatte, schaute sie Eugene einen Moment mit einem unbestimmbaren Blick an und schwieg. Eugene begriff nicht, weshalb sie ausgerechnet ihn ansah. Sein erster Gedanke war, es sei deswegen, weil er der einzige Nicht-Jude in der Gruppe war. Aber noch bevor er ihn ganz zu Ende gedacht hatte, sah er ein, dass er völlig abwegig war. »Sie haben Blut auf dem Hemd«, äußerte die Führerin mit einer Stimme, die sich für Eugene etwas befremdlich anhörte. Er blickte auf den winzigen Flecken auf seinem hellblauen Hemd und danach wieder auf die Fotografie eines nackten alten Paares. Die Frau auf dem Bild bedeckte ihre Scham mit der rechten Hand im Versuch, ihr bisschen Würde zu bewahren, und der Mann barg ihre linke Hand in seiner großen Handfläche. Wie würden sich er und Rachel verhalten, wenn man sie eines Tages aus ihrer komfortablen Wohnung in der Upper West Side holen, sie zum nahen Park abführen und auffordern würde, die Kleider auszuziehen und in ein Loch zu steigen? Würden auch sie ihr Leben händchenhaltend beenden? »Das Blut, Mister«, zerschnitt die Führerin seinen Gedankengang, »es tropft immer noch.« Eugene stopfte die zusammengedrehten Papiertaschentücher noch tiefer in die Nasenlöcher hinein und versuchte zu lächeln.
Yad Vashem, die Geschichte des Pärchens von Edgar Kerret in der Holocaust-Gedenkstätte geht noch weiter später. HR2, der Tag auf Weltreise. Heute machen wir Station in Israel und jetzt genauer im Gazastreifen. Der Küstenstreifen ist Teil der palästinensischen Autonomiegebiete unter der Kontrolle der Hamas mit Gazastadt als Zentrum. Mit rund 360 Quadratkilometern ist das Gebiet etwas kleiner als Wien. Schon vor Corona war die wirtschaftliche Lage hier katastrophal. Sehr viele der rund 2 Millionen Einwohner sind ohne Arbeit. Die Blockade durch Israel und Ägypten macht der Bevölkerung zu schaffen. Essen müssen sie trotzdem und sie wissen sich zu helfen. Benjamin Hammer war im Gazastreifen unterwegs.
Auf einem Fernseher im Falafelladen von Abu Hamza laufen gerade die Morgennachrichten. Und in der Friteuse schwimmen Dutzende Falafelbällchen. Der Laden liegt an einer Hauptstraße von Nusayrat, einer Stadt im Zentrum des Gazastreifens. Hummus und Falafel, das ist im Nahen Osten vor allem eine Frühstücksmahlzeit. Und deshalb ist bei Abu Hamza um diese Tageszeit viel los. Den Familienbetrieb gibt es bereits seit 40 Jahren. Falafel, Hummus und auch die Bohnenspeise Ful, das sind palästinensische Nationalgerichte, sagt der Besitzer. Essen für alle, für arm und reich. Auch die Leute, die Geld haben, mögen das. Für die arme Bevölkerung in Gaza sind Falafel und Hummus die einzigen Speisen, die sie sich außer Haus leisten können. Ein Falafel-Sandwich kostet bei Abu Hamza einen Schekel. Das sind umgerechnet 24 Cent. Es geht sogar noch billiger. 2 Falafelbällchen im Brot kosten 12 Cent. Und dennoch, erzählt der Besitzer der Falafelbude, kommen immer wieder Menschen zu ihm, die sich sein Essen nicht leisten können. Ich gebe denen dann was, umsonst. Angerechnet wird mir das dann bei Allah als gute Tat. Die wirtschaftliche Lage im Gazastreifen ist desolat. Die Hälfte der Bevölkerung hat keine Arbeit und ist auf Lebensmittelhilfen der Vereinten Nationen angewiesen. Für diese Entwicklung gibt es mehrere Gründe. Die weitgehende Blockade durch Israel und Ägypten, die Länder mit Sicherheitsbedenken begründen. Missmanagement und Korruption bei der Hamas, die Gaza seit fast 12 Jahren kontrolliert. Und dann ist da noch der innerpalästinensische Machtkampf zwischen den Bewegungen Fatah und Hamas. In der Falafelbude von Abu Hamza hat eine Frau gerade Frühstück gekauft. Ein Teller Falafel, ein Teller Ful. Meine Kinder haben sich heute Falafel gewünscht. Sie haben keine Lust mehr auf meine Bratkartoffeln. Mein Mann verdient nicht so viel. Deshalb sind wir auf dieses Essen angewiesen. Ihr Mann, erzählt die Frau, verdiene 200 Schekel im Monat. Das sind nur 50 Euro. Über die Runden kämen sie nur, weil sie etwas Geld von den Eltern bekämen und Lebensmittelhilfen der Vereinten Nationen. Das Fischrestaurant Munir in Gazastadt. Im Gazastreifen ist das Restaurant eine Institution. Aber meistens ist es hier gähnend leer. 10 bis 15 Euro kostet ein Mittagessen bei Munir. Das kann sich kaum jemand leisten. Nabil El-Rewadi kocht hier seit 17 Jahren. Früher, als viele von uns zur Arbeit nach Israel gegangen sind, hatten die Menschen mehr Geld. Sie kamen häufig. Manchmal war gar kein Platz mehr frei und die Leute mussten warten. Kämen heute nicht Journalisten und Entwicklungshelfer aus dem Ausland ins Munir, das Restaurant hätte längst schließen müssen. Auch manche Funktionäre der Hamas, so erzählt man es sich im Gazastreifen, könnten sich auch teure Restaurants leisten. Ein Essen im Fischrestaurant kann sich die Palästinenserin in der Falafelbude in Nusayrat absolut nicht leisten. Die Frau hat es eilig, ihre 5 Kinder warten auf das Frühstück. Sie hat 3 Schekel dafür bezahlt. Das sind umgerechnet 73 Cent.
Not im Alltag. Benjamin Hammer war vor Corona im Gazastreifen unterwegs. Tim Aßmann im ARD-Studio Tel Aviv ist uns immer noch zugeschaltet. Die Situation der Bevölkerung im Gazastreifen ist ohnehin schwierig. Wir haben es gehört, viele leben unter prekären Bedingungen. Die, von denen jetzt gerade berichtet wurde, die manchmal noch reinkommen und ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben, die sind natürlich jetzt auch nicht da. Wie stellt sich die Lage also in Gaza im Moment mit Corona dar?
Ja, ich kenne den Gazastreifen jetzt seit ungefähr 12 Jahren, bin immer wieder dort gewesen. Und eine Lehre, die man da leider mitnimmt als regelmäßiger Besucher, ist, dass schlimmer geht immer im Gazastreifen. Also auch wenn man denkt, für die Bevölkerung, für diese leidgeprüften 2,3 Millionen, die da ungefähr aktuell leben, eines der dichtest besiedelsten Gebiete der Welt, gibt es immer noch nach unten eine Steigerung in den schlechten Lebensbedingungen. Jetzt ist es natürlich so, dass momentan der Gazastreifen noch ein Stück weit abgeriegelter war, als er es zuletzt war. Man kann zwar theoretisch noch hinüber nach Ägypten, aber Ägypten hat selber ein riesengroßes Corona-Problem und man kommt dann auch nicht wie selbstverständlich wieder zurück. Man muss mindestens in Quarantäne. Die Hamas versucht aber eben die Grenzen relativ dicht zu halten. Und das wirkt sich natürlich auf dieses Gefühl des Eingesperrtseins der Bevölkerung ein bisschen aus. Alle dort haben, so glaube ich, kann man das schon sagen, sehr, sehr große Angst davor, dass Corona zu einem viel größeren Problem werden könnte im Gazastreifen, als es das derzeit ist. Die Pandemie ist dort bisher sehr milde verlaufen, weil die Abriegelung hier natürlich, muss man sagen, zynisch ausgedrückt einen gewissen Vorteil hat. Mhm. Aber wenn diese Pandemie dort richtig ausbrechen sollte, und deswegen ist die Sorge so groß, sowohl der Bevölkerung als auch der Regierenden von der Hamas, dann hat quasi der Gazastreifen dieses völlig heruntergewirtschaftete Gesundheitssystem dort, das ist abgeriegelte, das hat überhaupt keine normalen Abwehrkräfte.
Aber
das
wirtschaftlich,
heißt, es hätte verheerende Folgen.
Wirtschaftlich hat es natürlich dann mit der Abriegelung schon jetzt verheerende Folgen.
Ja, die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen liegt bei 70% ungefähr im Gazastreifen. Das ist auch deswegen natürlich sehr alarmierend, weil ungefähr die Hälfte der Bevölkerung dort 18 und jünger ist. Die Leute haben überhaupt keine Perspektive. Man wird ständig, auch schon vor Corona, wurde man immer angesprochen, hey, du bist ja von draußen reingekommen, erzähl doch mal. Wie ist das da draußen? Da wird man angeguckt mit großen Augen. Da ist eine Gier nach Wissen. Es ist auch eine Gier nach Eindrücken von draußen. Man möchte so gerne raus. Der Gazastreifen hat kein schlechtes Bildungssystem im arabischen Vergleich. Die jungen Leute dort gehen zur Schule, machen Universitätsabschlüsse und dann, ja, nichts. Und dieses Gefühl verstärkt sich jetzt noch mal ein bisschen durch Corona. Also es hat immer eine steigende Selbstmordrate gegeben im Gazastreifen unter jungen Leuten zuletzt. Und das ist jetzt eben unter Corona noch mal stärker geworden.
Und ohnehin verschärft sich natürlich die Situation durch Trumps Nahostpolitik. Die Annexion des Westjordanlandes sollte eigentlich am 1. Juli losgehen. Anfang des Jahres hatte US-Präsident Trump dafür grünes Licht gegeben. Netanyahu hat mit der Annexion aber noch nicht begonnen. Was bedeutet das?
Nun, erstmal gerade heißt es genau das, nämlich, dass sich an diesem Status quo dort, diesem unveränderten, diesem Frozen Konflikt erst einmal nichts ändert. Es bleibt auch abzuwarten, ob es diese Annexion tatsächlich in den nächsten Monaten gibt und wenn ja, in welcher Form. Da sind ja völlig unterschiedliche Szenarien denkbar. Da könnte man nur über die Siedlungsblöcke reden, die israelischen im Westjordanland oder das Jordantal. Momentan ist davon in der israelischen Politik wirklich gar nicht mehr die Rede, auch nicht vom Premierminister selbst, der das Thema ja immer wieder aufgebracht hatte. Israel hat gerade tatsächlich ganz andere Sorgen. Und je näher die US-Wahl im November rückt, denn von den USA hängt hier ja viel ab politisch, desto unwahrscheinlicher wird dieses Annexionsszenario.
Israel hat andere Sorgen, sagen Sie, Herr Aßmann. Nach einer schwierigen Regierungsbildung regiert Premier Netanyahu von der rechtskonservativen Likud-Partei mit einem alternierenden Ministerpräsidenten Benny Gantz vom Bündnis Blau-Weiß. Diese israelische Regierung kann sich nicht auf einen Staatshaushalt einigen, steht jetzt unter Druck. Tausende gehen auf die Straße, protestieren gegen den Corona-Kurs. Wird Corona jetzt zum Kitt oder zur endgültigen Zerreißprobe dieses schwierigen Bündnisses?
Ja, so ein bisschen was von allem. Also zerreißen soll diese Koalition nicht, die nun wirklich keine der Liebe ist, das muss man sagen. Diese Koalitionspartner wollten sich nie, haben dann notgedrungen zueinander gefunden und das wird eigentlich in fast jeder Parlamentssitzung deutlich, dass da zwei miteinander regieren, Benjamin Netanyahu und Benny Gantz, die nun wirklich meilenweit auseinander liegen, sich persönlich nicht leiden können und deren politischen Schnittmengen eben auch sehr überschaubar sind. Aber keiner hätte momentan gute Chancen bei Neuwahlen. Die Bevölkerung will nun wirklich, dass die Politik handelt und geschlossen agiert und nicht sich hier streitet oder Neuwahlen ausruft. Corona ist deswegen eben ein bisschen zum Kitt geworden, weil da welche zusammenbleiben müssen, die eigentlich nicht zusammenbleiben wollen und vielleicht auch auf Dauer nicht zusammenbleiben werden. Aber momentan ist es eben so, dass diese Regierung aus dieser erzwungenen Einigkeit wenig machen kann. Es wirkt nicht so, dass man hier eine einheitliche Strategie hat. Die Wirtschaftskrise dauert an. Mehr als 20% der Israelis sind aktuell arbeitslos. Vor Corona waren es 3,4%. Das ist natürlich Wahnsinn. Sehr, sehr hoch. Und die Regierung hat keine Rezepte, diese Krise in den Griff zu bekommen. Viele kleine Unternehmer klagen, viele Selbstständige, Freiberufler. Man muss dazu eben auch wissen, dass die Israelis wenig Rücklagen Marken haben. Viele von ihnen wohnen in Eigentum, das ist schon mal gut, haben aber trotzdem das Problem der Privatverschuldung. Die Lebenshaltungskosten sind sehr, sehr hoch in diesem Land und deswegen ächzen jetzt viele unter den Folgen dieser Krise.
Aber,
und der Regierung scheint da bisher nicht besonders viel einzufallen.
Jetzt hat ja die Regierung gesagt, es kommt wirklich ein Hilfspaket. Wird das denn auch wirklich helfen?
Das kann man noch nicht sagen, aber Skepsis bleibt angebracht. Deswegen haben auch die Proteste nicht nachgelassen. Das hat damit zu tun, dass dieses Hilfsprinzip und dieses Paket im Wesentlichen aus dem Prinzip Gießkanne bestand. Zumindest letzte Woche, als Benjamin Netanyahu das verkündet hat, hat er gesagt, jeder Israeli bekommt was, jede Familie 3.000 Schekel. Das sind so, ja, 3.000 Schekel sind, was sind das, weniger als 1.000 Euro. Und 750 Schekel bekommt jeder Einzelne, das sind also gerade mal knapp 200 Euro. Und da sollte jeder bekommen. Dann war ein Riesenaufschrei da, Empörung, wieso soll das jeder bekommen, denn nicht alle sind ja betroffen. Deswegen ist die Regierung jetzt wieder zurückgerudert, hat Einkommensgrenzen eingeführt. Also auch das wirkt wenig überzeugend und ist natürlich angesichts der beschriebenen Wirtschaftskrise eher ein Tropfen auf den heißen Stein.
HR2 der Tag, die Weltreise heute in Israel mit Tim Aßmann im ARD-Studio Tel Aviv. Das amerikanische Pärchen ist noch immer in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem unterwegs, in der gleichnamigen Kurzgeschichte von Edgar Keret. In diesem letzten Teil verknüpft sich der Schrecken der Judenvernichtung, der in der Ausstellung dokumentiert wird, mit dem persönlichen Drama der beiden.
Die Führerin erzählte ihnen, dass die Frauen, die schwanger im Lager eintrafen, abtreiben mussten, bevor sie in das Stadium gelangten, wo die Schwangerschaft sichtbar wurde. Denn Schwangerschaft in Auschwitz war gleichbedeutend mit Tod. Mitten in der Erklärung drehte Rachel der Führerin den Rücken zu und entfernte sich von der Gruppe. Die Führerin schaute ihr nach, wie sie sich entfernte, und sah danach Eugene an, dem fast instinktiv entfuhr: »Tut mir leid, wir haben gerade ein Baby verloren.« Der bewegendste und anrührendste Ort in Yad Vashem war die Kindergedächtnisstätte. An der Decke dieses dunklen Raums brannten unzählige kleine Lichter, die erfolglos versuchten, die Dunkelheit zu durchdringen, die alles einhüllte. Im Hintergrund erklangen die Namen der Kinder, die im Holocaust umgekommen waren. Die Führerin sagte, dass so viele Kinder dort gestorben waren, dass die Zeit, die man brauchte, um alle ihre Namen nacheinander aufzusagen, über ein Jahr betrage. Die Gruppe begann, den Saal zu verlassen, doch Rachel verharrte an Ort und Stelle. Eugene stand neben ihr, erstarrt, und lauschte den Namen, die einer nach dem anderen mit ausdrucksloser Stimme verlesen wurden. Er streichelte ihren Rücken durch die Jacke. Sie reagierte nicht. Er sagte zu ihr: »Tut mir leid, ich hätte das nicht so sagen sollen vor allen. Das ist etwas Privates, das nur uns angeht.« »Eugene«, sagte Rachel, während sie weiterhin die matten Lichter über ihr betrachtete, »wir haben kein Baby verloren. Ich habe einen Abbruch gemacht. Das ist nicht das Gleiche. Ich bin einfach nicht glücklich mit dir.« Eugene schwieg. Sie lauschten noch einigen Namen von toten Kindern, und dann sagte Rachel, sie gehe hinaus, um eine Zigarette zu rauchen. Er spürte eine warme Hand an seinem Hals, und als er den Kopf hob, sah er, dass eine ältere Japanerin nun direkt neben ihm stand. Trotz der Dunkelheit und ihrer dicken Brillengläser konnte er erkennen, dass auch sie weinte. »Es ist schrecklich«, sagte sie auf Englisch mit schwerem ausländischem Akzent zu Eugene. »Es ist einfach schrecklich, was Menschen einander antun können.«
Yad Vashem heißt diese Kurzgeschichte des israelischen Schriftstellers Edgar Keret, hier etwas gekürzt gesendet. Sie erscheint am 18. August in seinem neuen Band mit dem Titel »Tu's nicht« beim Aufbau Verlag. HR2, der Tag, ist heute auf Weltreise in Israel. Ziehen wir aus Jerusalem noch einmal nach Tel Aviv. In der Metropolregion der Großstadt lebt rund ein Drittel der israelischen Bevölkerung. Die Stadt, direkt am Meer mit langen Sandstränden, ist eine junge Stadt, deswegen auch ein Magnet für junge Menschen auf Reisen. Also folgt sie auch jungen Trends.
Oren Hassan schneidet Salat. Dann bricht er gebackene Kartoffeln mit den Händen in grobe Stücke und gibt sie in die Fritteuse. Das sind die besten Pommes in Tel Aviv und ich glaube, in ganz Israel, schwärmt er. Oren betreibt gemeinsam mit seiner Frau das Meshek Barzilai im Tel Aviver Stadtteil Florentin. Alle Gerichte sind vegan, also ohne Fleisch, Fisch, Eier und Milch. Raphael ist mit seiner Tochter Adas gekommen. Beide mögen das Couscous hier. Ich wurde in Marokko geboren. Das Couscous hier schmeckt wie das, das meine Mutter gemacht hat, als ich ein Kind war. Raphael isst eigentlich Fleisch, seine Tochter ist seit Jahren Vegetarierin. Es gibt Gänseleberpastete, die aus Linsen hergestellt wurde, Frischkäse auf Sojabasis und vegane Burger, sagt der Koch Oren Hassan. Bei uns ist der Beyond Burger der Renner. Die Leute vermissen den Geschmack von Fleisch und diese Burger schmecken sehr ähnlich. Wir braten die Burger auf einem Kohlegrill. Beyond Meat, ein Fleischersatz aus Erbsenprotein, ist beliebt in Tel Aviv. Ist der Veganismus nur ein Trend, der bald wieder verschwinden wird? Oren Hassan meint nein. Der Statistik nach gibt es immer mehr Veganer. Ich sehe das auch daran, dass viele Restaurants aufmachen und viel mehr Leute in diesen Bereich einsteigen. Normale Köche, normale Restaurants überlegen, alles vegan zuzubereiten oder wenigstens die Hälfte ihrer Gerichte. Die Menschen verstehen heute, dass sie etwas ändern müssen. Sie verstehen, dass das der einzige Weg ist, um unsere Existenz auf diesem Planeten für die Zukunft zu sichern. Veganismus ist Trend in Tel Aviv, aber das Umweltbewusstsein insgesamt ist in Israel nicht sehr ausgeprägt. Klimaschutz ist nur am Rande Thema, es gibt kaum Mülltrennung und keine nennenswerte Ökopartei. Die Vegetarierin Adas glaubt, dass die Politik die Menschen besser aufklären müsste. In anderen Ländern wird mehr dafür getan, dass die Menschen sich umweltbewusster verhalten. Bei uns ist es so, wir denken, wir haben genug Probleme. Ortswechsel, die Bar Sakaim nur wenige Gehminuten entfernt. Etoile kommt fast jeden Tag hierher. Seit einem Jahr lebt die Französin in Israel. Ich genieße Tel Aviv, weil es so viele vegane Restaurants gibt. Am Sakaim mag ich die Atmosphäre, das Essen und die Tatsache, dass alles ökologisch ist. Sie lebt fast vegan, erzählt sie. Ich habe viele Gründe, weil es besser für die Umwelt ist, wegen der Tiere und auch wegen der Gesundheit. Ich glaube, alles ist miteinander verbunden. Und ich glaube, was nicht gut für die Erde ist, ist auch nicht gut für uns. In Sakaim kommen viele in der Mittagspause. An einem Buffet kann sich jeder Gast Salate oder warme Gerichte zusammenstellen. Sharon arbeitet seit 2 Jahren hier. Es gibt zum Beispiel veganes Shawarma aus Tofu und Jackfrucht. Es gibt vegane Chaime, das sind eigentlich marokkanische Fischklöße. Es gibt Fleischklöße aus Soja und Pilzen, grünes Curry mit Kokosmilch und weitere Gerichte, je nach Saison. Viele Veganer gehören zu den Kunden, aber auch Leute, die in der Gegend wohnen und denen das Essen schmeckt, erzählt sie. Es gibt in Tel Aviv ein Netzwerk für Veganer. Vegan Friendly heißt es, zu Deutsch veganerfreundlich. Es verleiht ein Siegel, mit dem schon an der Tür zu erkennen ist, dass in dieser Bar ohne tierische Produkte gekocht wird.
Eva Lell über veganes Essen in Tel Aviv. Veganes Essen als Zeichen eines Bewusstseinswandels. Tim Assmann in Tel Aviv. Warum aber kann man aus diesem Trend nicht auf grundsätzliches ökologisches Bewusstsein schließen?
Ja, das ist eben nicht so ausgeprägt. Das ist ja auch im Beitrag gerade gesagt worden. Man kann da ein bisschen Rätsel raten, aber vielleicht ist es tatsächlich so, wie die eine Israelin ja auch gesagt hat. Wir hatten hier bisher einfach echt andere Probleme in diesem Land. Das gilt fürs Umweltbewusstsein, aber das sieht man zum Beispiel auch beim Verkehr. Es fahren noch viel zu viele Leute hier Auto, auch deswegen, weil der öffentliche Nahverkehr nur sehr, sehr langsam ausgebaut wird. Also die Infrastruktur ist, das kann man vielleicht auch gut verstehen, glaube ich, jahrzehntelang etwas zurückgeblieben hinter den Sicherheitsbedürfnissen. Und das gilt wohl eben auch ein bisschen für das Umweltbewusstsein. Immerhin, da tut sich jetzt schon ein bisschen was. Also Mülltrennung sieht man gerade auch in Tel Aviv, wird immer mehr gemacht, aber zum Beispiel ist mir immer noch nicht klar, warum es hier noch so viele Plastikflaschen gibt. Die hätte man natürlich schon längst abschaffen können. Also ja, sie haben ein Müllproblem. Alternative Energien werden nur sehr langsam vorangebracht, auch kaum gefördert. Also auch da kommt jetzt erst so ein bisschen Bewegung hinein. Mhm. Israel hat allerdings Erdgas vor der Küste gefunden und das führt nun dazu und wird wohl dazu führen, dass immerhin diese Klimakiller-Kohlekraftwerke, die nämlich noch hauptsächlich die Energie und den Strom für Israel erzeugen, die an der Küste stehen, dass die dann nun in den nächsten Jahren wenigstens mal abgeschaltet werden sollen. Aber ja, da hat Israel echt noch ein bisschen Nachholbedarf.
Da kommt Bewegung rein, herausragend in Tel Aviv ist aber auch die Architektur, unter anderem das Tel Aviver Bauhaus. Wie kam das Bauhaus nach Tel Aviv?
mit deutschen Einwanderern in den 30er Jahren und zum Teil aber eben auch schon vorher, Architekten auch der Bauhausschule aus Ostdeutschland und aus Europa insgesamt, Architekten, die sich eben auch stark vom Bauhaus inspirieren ließen und von anderen Einflüssen, die dann eben schon vor der Staatsgründung Israels in die Region kamen, dort mithalfen beim Aufbau, eben auch in Tel Aviv, gerade in Tel Aviv, eine noch sehr junge Stadt mit etwas mehr als 110 Jahren jetzt. Und da hat man sich das dann so ein bisschen zum Eigen gemacht. Ne? Also die Bauhaus-Ideen trafen eben hier auf ein ganz besonderes Klima, auf ganz besondere äußere Umstände, also viele Balkone. Oft war eben, wurde bei der Architektur schon darauf geachtet, dass quasi die Luft immer durch das Gebäude, durch die Räume ziehen konnte, sodass die dann möglichst kühl bleiben sollten. Und das hat funktioniert. Also in diesen Altbauwohnungen in Tel Aviv ist es heutzutage zwar auch ohne Klimaanlage im Hochsommer schwer auszuhalten, aber tatsächlich kühler als in den Neubauten.
Sie leben und arbeiten in Tel Aviv. Ist das Lebensgefühl in Tel Aviv ein anderes als im Vergleich zum restlichen Israel?
Absolut. Also es ist ein leichteres Gefühl. Es ist halt auch nicht so stark bedrängt zum Beispiel oder bestimmt durch eben auch religiös gelebten Alltag. Also wir haben über die ultraorthodoxen Juden ja schon gesprochen. Deren Einfluss ist in Tel Aviv deutlich weniger zu spüren als jetzt zum Beispiel in Jerusalem. Auch der Schabbat am Wochenende immer wird in Tel Aviv sehr viel leichter genommen als an vielen anderen Orten Israels, in Jerusalem insbesondere. Also das Leben ist ein kleines bisschen leichter in Tel Aviv. Es ist eine Stadt mit einem eigenen Strand, was natürlich eben auch eine gewisse Leichtigkeit so in den Alltag hineinbringt. Und ja, viele sagen eben auch, Tel Aviv ist eine Bubble, eine Blase. Und das stimmt. Man sollte vom Lebensgefühl in Tel Aviv, eben auch von der politischen Ausrichtung und den Meinungen der Bewohner, eben nicht auf ganz Israel schließen. Da würde man einen Fehler machen.
Und natürlich stellt sich die Leichtigkeit in Corona-Zeiten etwas anders dar. Vielen Dank, Tim Aßmann, für die Reisebegleitung als Israel-Korrespondent durch diesen Ausflug in unserer Weltreise. Wir haben jetzt viel aus Vor-Corona-Zeiten gehört und über die Corona-Situation in Israel gesprochen. Auf die Nach-Corona-Zeit hoffen 10 Künstler und Künstlerinnen, die jetzt mit einem Sampler auf sich aufmerksam machen wollen. Im Moment gibt es ja kaum Auftritte und wenig Einkommen für sie und ihre Lage ist noch ernster als die ihrer Kollegen und Kolleginnen in Deutschland. In Israel gibt es weniger öffentliche Förderung für Künstlerinnen. Benjamin Hammer erzählt die Geschichte hinter dem Sampler mit dem Titel Israel Music Discovery.
Musik der Band Masok. Den Song schrieben die Israelis vor der Corona-Krise. Remedy heißt er, also so etwas wie Heilmittel. Aber gegen das Virus gibt es so etwas nicht. Ich weiß, die Zeiten sind hart, singt die Sängerin Jenny Penkin. Aber gute Zeiten sind schon auf dem Weg. Bar Zawada sagt, dass die vergangenen Tage die härtesten waren, dass sie ständig Konzerte absagen musste. Die Israelin managt unter anderem die israelische Musiklegende Rami Fortis. Wir haben gerade die Hoffnung verloren. Wir wissen nicht, wann wir wieder auftreten dürfen und wie. Deshalb gibt es in Israel gerade so viele Demos gegen die Regierung. Wir haben noch immer kein Geld erhalten. Die Leute machen sich gerade große Sorgen. Die israelische Managerin hat dabei geholfen, einen neuen Sampler aufzulegen. Er heißt Israeli Music Discovery. 10 Songs von 10 israelischen Künstlerinnen und Künstlern und Bands, die zeigen sollen, wir sind noch da, auch in der Corona-Krise. Auf dem Sampler ist unter anderem der Song der Band Masok um Jenny Penkin und dieser hier. Liron Amram, 32 Jahre alt, Sohn jemenitischer Juden, die nach Israel eingewandert sind, was seiner Musik anzuhören ist. Meine Musik ist eine Mischung aus nahöstlicher und jemenitischer Musik und moderner Musik. Ich versuche, all das zu mischen. In der israelischen Kultur treffen sich der Westen und der Nahe Osten im Alltag. Es geht dabei nicht um eine Idee oder Philosophie. Es ist einfach da.
It's not like some idea or some philosophy. It's like right here.
Die israelischen Musikerinnen und Musiker hatten schon vor Corona ein Problem. Israel ist ein kleiner Markt. Öffentliche Gelder für Indie-Künstler gibt es kaum. Deshalb ist der neue Sampler, den die Künstlerinnen und Künstler selbst finanzierten, mit einer Hoffnung verbunden, in der Corona-Krise ein neues Publikum im Ausland zu finden.
Deswegen ist dieser Sampler Israeli Music Discovery auch auf den gängigen Streaming-Plattformen zu finden. Und das war unsere Weltreise. Heute zog es uns nach Israel. In HR2 der Tag überqueren wir morgen den großen Teich und landen in New York. Nachhören können Sie all unsere Weltreisestationen unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.